Deutschlandfunk, Deutschland heute.
Und dazu begrüßt sie Claudia Hennen. Viel Zoff um ein Stück Stoff. So lässt sich die Diskussion um das Berliner Kopftuchverbot zusammenfassen. Seit bald 20 Jahren gilt in Berlin das Neutralitätsgesetz. Es schreibt vor, dass Lehrerinnen an Berliner Schulen kein Kopftuch tragen dürfen. Doch das muss sich nun ändern, denn mehrere Gerichte haben dieses Pauschalverbot gekippt. Eine entsprechende Mitteilung an die Berliner Schulen sorgt nun für Irritation bei den laufenden Koalitionsverhandlungen. Mehr dazu gleich bei Deutschland heute. Außerdem, der endgültige Atomausstieg ist nah. Am 15. April gehen die letzten Reaktoren vom Netz. Wir haben nachgefragt, warum viele in Niederbayern dem AKW Isar 2 nachtrauern. Und wir besuchen Helgoland, wie sich die Nordseeinsel für die Zukunft rüstet. Rund 3 Wochen nach Beginn ihrer Gespräche wollen die Berliner CDU und SPD heute ihre Koalitionsverhandlungen beenden. Am Montag soll dann der Koalitionsvertrag vorgestellt werden. Hinter verschlossenen Türen soll heute auch geklärt werden, wer welches Ressort übernimmt. Mitten in diese Verhandlungen platzte diese Woche ein Schreiben der noch SPD-geführten Bildungsverwaltung an die Schulen. Sie informiert darin, dass das Tragen von Kopftüchern im Unterricht künftig nicht mehr grundsätzlich verboten sei. Das sorgte für Irritationen beim Berliner CDU-Chef und künftigen regierenden Bürgermeister Kai Wegner. Luise Sammann mit Einzelheiten.
Dem zukünftigen regierenden Bürgermeister von Berlin, Kai Wegner, war die Unzufriedenheit anzumerken. Nur die laufenden Koalitionsverhandlungen mit der SPD sorgten wohl dafür, dass sich der CDU-Mann zügelte, als er sich am Mittwoch äußerte.
Wir haben kein Hehl daraus gemacht, dass wir den Zeitpunkt des Briefes unglücklich finden. Das ist alles andere als hilfreich jetzt in der jetzigen Zeit.
Grund für den Unmut? Ein Schreiben, das die noch SPD-geführte Senatsverwaltung für Bildung Anfang der Woche an sämtliche Schulen verschickt hatte. Berlin wird in Zukunft von der bisherigen wortgetreuen Anwendung des seit 2005 bestehenden Neutralitätsgesetzes abrücken, hatte es dort geheißen. Und weiter?
Nur in den Fällen, in denen sich konkret die Gefährdung des Schulfriedens oder der staatlichen Neutralität abzeichnet, ist das Tragen religiös geprägter Kleidungsstücke und Symbole zu untersagen. Problematisch ist es erst, wenn missionarischer Eifer oder Beeinflussung der Schülerinnen und Schüler hinzukommen.
Heißt konkret, wenn Berlin im Sommer 3000 neue Lehrkräfte einstellt, dürften darunter auch Kopftuchträgerinnen sein. Die zuständige Senatsbildungsverwaltung fügt sich damit nach jahrelangem Streit den Gerichten, die zuletzt Ende Januar bestätigt hatten, ein pauschales Kopftuchverbot für Berliner Lehrerinnen ist diskriminierend und damit rechtswidrig. Die Neutralität des Staates sei durch einzelne Kopftuchträgerinnen zudem nicht gefährdet. Befürworterinnen und Befürworter des Berliner Neutralitätsgesetzes wie Kai Wegner sehen das naturgemäß anders. Schulleiterin Karina Jeniche von der Christian-Morgenstern-Grundschule in Berlin-Spandau etwa betonte bereits in der Vergangenheit:
Wir haben wirklich rund 50 verschiedene Nationen. Jedes Kind bringt seine besonderen familiären Bedingungen hier mit. Wir akzeptieren jegliche Religion der Menschen, die hier als Schüler in die Schule kommen und die als Eltern da sind. Aber ich möchte vom pädagogischen Personal her eine Neutralität.
Doch nicht nur der Inhalt des aktuellen Schreibens sorgt bei einigen für Kritik, sondern auch das Vorgehen der Senatsverwaltung insgesamt. Martina Regolin, Vorsitzende der Berliner Bildungsgewerkschaft GEW, bemängelt:
Ich finde, diese Dinge einfach immer zu machen, das ist wie bei Corona, am Freitag eine Mail zu schreiben an die Lehrkräfte, was sie am Montag zu tun haben, das hört sich wieder nach so einer Aktion an. Ich denke, ein geordneter Diskussionsprozess ist immer sinnvoll, um Dinge umzusetzen und dann auch die Bedingungen dafür zu schaffen.
Einen geordneten Diskussionsprozess, und zwar im Berliner Abgeordnetenhaus, hätten sich auch andere gewünscht. Allen voran die Berliner CDU, die immer klar gemacht hatte, dass sie an Neutralitätsgesetz und Kopftuchverbot festhalten will. Unterstützt wurde sie dabei zumindest von Teilen der SPD. So etwa von der noch amtierenden regierenden Bürgermeisterin Franziska Giffey. Die hatte nach der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts Ende Januar noch betont, der Senat werde sich zeitnah mit der Veränderung des Neutralitätsgesetzes befassen, nicht aber mit seiner Abschaffung, wie sie Linke und Grüne schon lange fordern. Mit ihrem Schreiben an die Berliner Schulen griff die Bildungsverwaltung solchen Plänen nun vor. Und das ausgerechnet auf der Zielgeraden der laufenden Koalitionsverhandlungen. CDU-Mann Kai Wegner gab sich bei seinem Statement notgedrungen optimistisch.
Wir gucken nach vorne. Wir werden uns das Neutralitätsgesetz natürlich auch nochmal anschauen. Da haben wir ja auch einen Auftrag, wie kriegst du das rechtssicher formuliert. Aber das Urteil ist so, wie es ist. Und jetzt müssen Kriterien sein, dass es handelbar an den Schulen ist, um den Schulfrieden nicht zu gefährden.
Wie es langfristig mit dem Berliner Neutralitätsgesetz weitergeht, ist unklar. Trotz oder gerade wegen seiner gewaltigen Sprengkraft scheinen CDU und SPD entschlossen, zum Ende der Koalitionsverhandlungen keine Debatte mehr darüber aufkommen zu lassen.
Luise Sammann zur Abkehr vom Kopftuchverbot an Berliner Schulen. In gut zwei Wochen am 15. April ist in Deutschland endgültig Schluss mit der Erzeugung von Kernenergie durch Atomkraftwerke. 3,5 Monate später als geplant geht damit auch in Bayern das letzte AKW vom Netz. Isar 2, das modernste deutsche Kernkraftwerk, lieferte bislang 1,5 Gigawatt Strom pro Jahr. 1988 ging es in Betrieb und war damals das leistungsstärkste AKW weltweit. Jetzt wird es abgeschaltet, wie zuvor schon der benachbarte Block Isar 1. Das Vorgehen ist umstritten bei der Landesregierung und der Bevölkerung. Atomkraftgegner hingegen feiern das Datum. Susanne Lettenbauer war vor Ort.
Noch steht die Wasserdampfwolke hoch über dem Kühlturm des Atomkraftwerks Isar 2. Zwei Drittel der Normalleistung speist das Werk derzeit noch ins Stromnetz ein. In den vergangenen Wochen wurde die Produktion bereits sukzessive heruntergefahren. Am 15. April, kurz vor Mitternacht, wird die Verbindung zum deutschen Stromnetz gekappt.
Ja, die Lichter werden jetzt nicht ausgehen, wenn das Kraftwerk dicht macht, wobei es natürlich schon bedenklich ist, das Ganze. Also wir kämpfen ja mit den Erneuerbaren und jetzt wird das Kernkraftwerk abgeschaltet und dann ist der Strom auch weg und dann stellt sich die Frage, wo kommt dann der Strom tatsächlich her?
Jeden Morgen schaut Bürgermeister Josef Klaus auf dem Weg zum Rathaus von Niederaichbach Richtung Kühlturm und denkt mit gemischten Gefühlen an das Datum der endgültigen Abschaltung. Seit er denken kann, war das Atomkraftwerk in Sichtweite. Erst in den 60er Jahren ein Forschungsreaktor, dann der erste Block Isar 1 1977, dann Isar 2 ab 1988. Über 45 Jahre lang gehörte das Werk zum Ortsbild der 4000 Einwohnergemeinde in Niederbayern. Arbeitsplätze, Kaufkraft. Die Gemeinde lebte gut mit und von den Angestellten. Es wurde Gewerbesteuer eingenommen.
Die Masse der Bevölkerung, und die Masse, sage ich, deutlich mehr als 95%, sagen, lassen wir doch die weiterlaufen, nicht unendlich, übergangsweise. 3 bis 5 Jahre in der Zeitschiene, bis wir uns anderweitig besser aufgestellt haben.
2011 nach Fukushima sei man einverstanden gewesen mit der Entscheidung, aus der Atomkraft auszusteigen. Aber heute, spätestens seit Februar 2022, seit der Strompreiserhöhung, seit der Gaskrise, fehlendem Endlager, fehlenden Stromnetzen, hätte sich die Meinung gedreht, so der Bürgermeister. Denn die Bedingungen stimmen einfach nicht. Zwar sei der Umbau auf erneuerbare Energien rund um seine Gemeinde seit 5 Jahren im Gang, erklärt der CSU-Politiker. Der Verbraucher Nummer 1, BMW, hätte die Fertigungshallen mit Solarmodulen belegt. Es gäbe im Landkreis Landshut neben Solarparks auch leistungsfähige Windräder, aber es würden die Speicher- und Netzkapazitäten fehlen.
Das Problem sind tatsächlich die Stromnetze, weil also dann in diesen 20 KV-Netzen, in Niederspannungsnetzen eingespeist werden muss. Und diese Netze sind mittlerweile voll, weil man in der Vergangenheit ja schon erneuerbare installiert hat, auf Dächern, auf Industrieanlagen und jetzt vermehrt Freiflächen-PV-Anlagen kommen. Wir auch das Baurecht schaffen über Bebauungspläne, über Flächennutzungsplanänderungen und so weiter. Aber die Investoren kommen mit dem Strom nicht ins Netz rein. Das ist das Problem.
Was ich davon halte, ich finde es nicht gut. Ich würde das Ding laufen lassen, bis es auseinanderfällt und der TÜV sagt, jetzt ist Schluss.
Der Mann vor dem örtlichen Supermarkt schüttelt mit dem Kopf.
Das ist ja im Grunde genommen Geld, was man vernichtet. Die Reststoffe sind da, die bleiben da. Es wären zwar ein bisschen mehr, wenn es weiterlaufen würde, aber es würde sich auch rechnen. Kosten bleiben ja, ob das nur jetzt ist oder später. So sieht das aus. Es ist eigentlich schade drum um die Anlage.
Das AKW Isar 2 deckte zuletzt 13% des Eigenbedarfs im Freistaat. Der Betreiber Preußen Elektra betont immer wieder, wie effizient, leistungsstark und weitgehend störungsfrei das Werk in 4 Jahrzehnten lief. Bayerns Umweltminister Thorsten Glauber von den Freien Wählern wurde kürzlich beim letzten Pressetermin im Werk ebenso deutlich.
Eigentlich muss man doch ganz ehrlich sagen, eine völlig irrationale Entscheidung, getrieben durch natürlich das Ereignis von Fukushima. In der Herangehensweise, aber ingenieurmäßig völlig irrational.
Umweltminister Glauber wirft dem Bund vor, den Netzausbau zu verschlafen. Die Stromtrasse Südostlink, die als Ersatz für Isar 2 vor allem Windstrom aus Sachsen-Anhalt nach Bayern bringen soll, wird voraussichtlich erst 2027 in Niedereichbach ankommen. Im Ausland ernte man nur Kopfschütteln für die Abschaltung, sagt Guido Knott, CEO von Preußen Elektra.
Es ist schade, ja, aber es ist, wie es ist. Ja. Und da wir es nicht ändern können, werden wir das Beste draus machen.
Wir haben pro Block etwa 1,1 Milliarden Euro an Budget. Also wir glauben eben, dass wir in diesem Kostenrahmen hinkommen. Also für den Standort hier wären das reichlich 2,2, 2,3 Milliarden Euro.
Das Beste draus machen heißt, alle 450 Beschäftigten erhalten bis 2029 eine Beschäftigungsgarantie am Standort. Bis zum endgültigen Rückbau 2040 werde die Belegschaft halbiert. Man werde bis zu 90% des Materials wie Beton oder Stahl wiederverwenden, so der Plan. Auf dem Gelände könnte man sich nach 2040 ein Batteriezentrum vorstellen. Technische Teile der stillgelegten deutschen AKWs werde man ins Ausland verkaufen, an Brasilien oder Spanien, die damit ihre neuen Kernkraftwerke bestücken, ergänzt Knott. Die Abschaltung sei ein schwerer Schritt, gibt Carsten Müller, Standortleiter des Kernkraftwerks Isar 2, zu, auch wenn der Rückbau aus technischer Sicht durchaus interessant werde.
Es war natürlich jetzt im letzten Jahr, speziell auch, als es um den Weiterbetrieb ging, ein sehr starkes Hin und Her. Nicht? Wir haben uns eingestellt, Rückbau geht jetzt voran, jetzt fahren wir doch weiter. Hoffnung keimt auf und ja, wie lange geht es weiter? Okay, nur 3,5 Monate. Ja, und jetzt haben wir uns auch damit abgefunden. Ja, jetzt ging es wieder los. Ne?
Seine Mitarbeiter hoffen noch auf ein Wunder, weiß der Werksleiter. Ein weiter Betrieb sei aus seiner Sicht unproblematisch mit neuen Brennstäben. Die alten landen nach einigen Jahren Abkühlung auf dem angeschlossenen Zwischenlager Bella, neben den bisher schon 70 Castor-Behältern, bis ein Endlager gefunden ist. Die Atomkraft wird Deutschland noch lange beschäftigen, aber die Abschaltung am 15. April sei für ihn ein Grund zu feiern, meint Luis Herrmann, Vereinsvorsitzender vom Bürgerforum gegen Atomkraftwerke in Landshut und Umgebung.
Wir werden sicher feiern, ja, und wir freuen uns auch schon drauf, weil die Gefahrenquelle, wenn die endlich mal beseitigt ist es zwar noch nicht ganz mit dem Zwischenlager, ja, aber zumindest mal, dass es nichts mehr Neues produziert wird, das ist ein Highlight, was nicht mehr besser geht, ja.
Das AKW Isar 2 wird abgeschaltet. Reaktionen aus Niederbayern von Susanne Lettenbauer. Rote Felsen, weiße Düne, bunte Hummerbuden und jodgetränkte Nordseeluft. Eine kurze Beschreibung von Helgoland. Vielleicht waren Sie ja auch schon mal da. Die meisten, die hierher kommen, die bleiben nur für einen Tag auf der knapp 70 Kilometer vom Festland entfernten Insel. In den vergangenen Jahren brach der Tourismus auf Helgoland ein und erst die Ansiedlung von Windkraftfirmen brachte wieder wirtschaftlichen Aufschwung. Wie sich der Rote Felsen in der Nordsee für die Zukunft fit machen will, berichtet Schleswig-Holstein-Korrespondent Jörn Schaar.
Die meisten Tagesgäste und Urlauber kommen mit dem Schiff nach Helgoland. Die MS Fair Lady hat gut 150 SchülerInnen auf Klassenreise mitgebracht. Einige von ihnen sind sehr blass um die Nase, denn die Überfahrt bei Windstärke 8 ist wie eine 2,5-stündige Achterbahnfahrt. Vom Anleger im Südhafen läuft man etwa 20 Minuten bis zum Ortskern, vorbei an den bunten Hummerbuden, Hotels und Duty-Free-Geschäften. Helgoland liegt zollrechtlich im Ausland, deswegen kann man hier günstig einkaufen. Das hat Helgoland den Spitznamen Fuselfelsen eingebracht. Etwas, das Tourismusdirektor Stefan Hauke gar nicht gern hört.
Nee, also ganz, ganz wichtig, dieses F-Wort darf nicht mehr verwendet werden. Ja. Da wird man auf Helgoland gesteinigt. Nein. Nee, also dass die Menschen nach Helgoland kommen, um einzukaufen, die Zeiten sind vorbei. Es ist natürlich steuerfrei, es ist duty-free auf Helgoland. Und es gibt natürlich noch Alkohol, Zigaretten und so weiter hier zu kaufen. Das wird aber gerne mitgenommen. Was wir mehr und mehr merken, ist, dass die Gäste tatsächlich herkommen, um beispielsweise eine Uhr einzukaufen oder eine schicke Jacke, also höherwertige Qualitätsartikel.
Die Besucherzahlen auf Helgoland haben sich nach der Corona-Pandemie wieder erholt. 315.000 Gäste kamen 2022 auf die Insel. Für dieses Jahr peilt Stefan Hauke 350.000 an. Und er weiß, die Erwartungen der Gäste sind gestiegen.
Ich glaube schon, dass also die Gäste wirklich klar die Ruhe genießen, aber sie wollen auch Qualität. Also das, was wir hier machen, das muss richtig sein. Sehr viele Pensionen, Hotels haben im Laufe der vergangenen Jahre renoviert, restauriert, um einfach das schicker zu machen, schöner zu machen, gemütlicher zu machen. Und das kommt sehr gut an.
Helgolands neueste touristische Attraktion ist ein historischer Bunkerstollen, in den das Inselmuseum eine Ausstellung über Helgolands Geschichte im Zweiten Weltkrieg eingerichtet hat. Die Nazis haben die Insel zur Festung ausgebaut und den 1,7 Quadratkilometer großen Felsen ausgehöhlt wie einen Schweizer Käse. 4000 Soldaten fanden Platz in den Bunkeranlagen, es gab ein Krankenhaus und eine Großküche. Außerdem war Helgoland der Ort, den alliierte Bomberstaffeln als erste überflogen, erzählt Jörg Andres, der ehemalige Leiter des Inselmuseums, der die Ausstellung geplant hat.
Das heißt, es gab immer zuerst hier Alarm, alle Menschen mussten in den Bunker und dann hat man festgestellt, die Staffeln fliegen irgendwo ins Deutsche Reich. Davon hat man dann nichts mehr mitgekriegt, dann gab es Entwarnung, aber irgendwann kamen diese Staffeln zurück. Dann gab es wieder Alarm, die Menschen mussten wieder runter. Es gab also so ab 43 oder so, wenn man sagen, kaum noch einen Tag, wo man nicht in den Bunker musste und viele Tage, wo man mehrfach runter musste.
Die Bunker wurden 1947 von den Briten mit rund 6.700 Tonnen Sprengstoff zerstört. Aber die Geschichte der Bunker fasziniert die Menschen bis heute. Die geführten Touren durch einen alten Zivilschutzbunker können die Nachfrage nicht mehr stillen.
Wir müssen permanent Gäste ablehnen, obwohl wir schon über 20.000 Gäste durchführen, dass wir einfach hier die Chance ergriffen haben und haben gesagt, dann bauen wir noch etwas für die Gäste, die, und ich bin überzeugt, hier zu Zehntausenden durchlaufen werden.
Von da, wo das Inselwahrzeichen, die Lange Anna, steht, kann man bei gutem Wetter die Offshore-Windparks nördlich der Insel sehen. Gut 25 Kilometer von der Insel entfernt drehen sich mehr als 200 Windräder. Betrieb und Wartung findet vom Helgoländer Gewerbegebiet im Südhafen aus statt. Für den Haushalt der Inselgemeinde war das die Rettung, erzählt Bürgermeister Thorsten Pollmann.
Wir waren ja, wie viele andere auch, waren wir natürlich am Limit, was Finanzen angeht. Gewerbesteuer war hier ganz wenig, weil wir haben keine Industrie hier, nichts gehabt. Das ist ein bisschen, was du von den Duty-Free-Läden hast, das wirft ja nicht viel ab. Und dadurch, dass sich die Offshore-Firmen hier angesiedelt haben, sind diese neuen Hallen hier entstanden. Und die zahlen ihre Gewerbesteuer hier. Das macht für uns natürlich schon einen riesen Unterschied, muss man sagen. Also wir hatten ja früher an die 40 Millionen auf Miese. Wir haben jetzt immer noch Schulden, aber die sind natürlich gut abgebaut. Und wir konnten auch schon einiges in die brachliegende Infrastruktur investieren.
Ein Teil des Geldes ist in neuen Wohnraum geflossen. Der ist knapp auf Helgoland, deshalb hat die Gemeinde 67 neue Wohnungen gebaut. Die vermietet sie selbst, damit sie nicht schleichend zu Ferienwohnungen umgewandelt werden. Wer den Zuschlag bekommt, entscheiden ein Punktesystem und ein Losverfahren. Aber schon jetzt ist klar, 67 Wohnungen werden nicht reichen. Thorsten Pollmann hat deshalb schon die nächste Baustelle im Blick.
Die Fläche ist hier natürlich sehr begrenzt. Auch ich habe mich natürlich auch im Wahlkampf dafür stark gemacht, dass hier im Oberland jetzt eigentlich hier Schicht im Schacht ist mit Bauen. Wir brauchen auch was hier, die Grünflächen, wir brauchen das für die Tiere, für die Natur, aber auch die Touristen, die kommen ja wegen der Erholung hier hin und nicht nur alle wegen der städtebaulichen Kultur hier. Wir haben aber ein Gelände noch ausgemacht unten im Gewerbegebiet, wo sich niemand dran stören würde. Wenn man das abreißt, was da ist, da stelle ich mir vor, dass wir 30 bis 50 Wohnungen noch mal schaffen können. Und das ist jetzt für dieses Jahr die Aufgabe.
Unser Korrespondent in Schleswig-Holstein, Jörn Schaar. Seine Reportage ist ein Auszug aus dem Wochenendjournal zum Thema Bereit für die Zukunft. Helgoland erfindet sich neu.